Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute zu Gast Vera Zischke. Vera ist Autorin, Journalistin, dreifache Mutter und hat mit ihrem Roman Pina fällt aus viele Leserinnen und Leser berührt. Mich vor allem auch. Es ist ein wunderschönes Buch. In dieser Folge sprechen wir über Mutterschaft, Leistungsdruck, Neurodivergenz und das Leben mit einem autistischen Kind. Vera erzählt von ihrer eigenen Familiengeschichte, von den Herausforderungen im Schulsystem, von Inklusion und davon, wie sich der Blick auf die Welt verändert, wenn man lernt, Menschen nicht nach gesellschaftlichen Erwartungen zu beurteilen. Ich glaube, das fällt uns allen einfach echt noch schwer. Also ich merke, I'm always trying, aber I'm also always failing. Außerdem sprechen wir über ihren Roman, Pina fällt aus, die bewegende Geschichte eines jungen autistischen Mannes, dessen Mutter plötzlich ausfällt und dann eine Hausgemeinschaft, die lernen muss, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Also ich bin fest davon überzeugt, dieses Buch muss unbedingt verfilmt werden. Es gibt ein ehrliches Gespräch über Familie, Anderssein, Gemeinschaft und die Frage, was am Ende wirklich zählt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, cool, schön. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Ehrlich gesagt, liebe Vera Zischke.
Juhu, danke für die Einladung.
Ja, mega gerne, ey. Ich habe dein Buch so hart abgefeiert. Es ist echt so, so schön. Die Geschichte ist wundervoll. Ich hoffe, es wird ein Film. Eigentlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich lese mir selber einen Film vor.
Ja, ich habe auch selber einen Film geschrieben, den Film aus meinem Kopf. Genau.
Echt?
Das auch so gesehen, ja.
Ah ja, siehste, okay. Pass auf, meine Liebe, ich würde mal anfangen mit so ein paar Mami-Fragen, Mama-Fragen. Mhm. Und zwar, wie würdest du dich als Mama beschreiben? Ganz einfache Frage.
Sehr anders, als ich mich mir selbst vorgestellt habe. Ja. Ich dachte, ich bin irgendwie so geduldig wie die Fernsehmütter aus den Serien meiner Kindheit. Mrs. Ja. Tanner zum Beispiel von ALF.
Die Drombuschs oder wie so,
die Drombuschs, genau, ja, die hieß ja auch Vera. Genau. Ja, hat sich herausgestellt, ist gar nicht so. Was ich so mit am spektakulärsten am Muttersein finde, ist, dass man ja all die Baustellen, die man bislang in seinem Leben nicht beackern musste, weil man immer schön drumherum schiffen musste, die kommen dann auf einmal und dann muss man sich damit beschäftigen. Ja. Und ja, ich finde, es ist die coolste und größte Herausforderung meines Lebens und ich weiß immer noch nicht genau, wer ich bin und wie es hinkriegen soll.
Ich glaube, das ist aber auch irgendwie so eine Reise, oder? Es ist immer so abwechselnd. Mal denke ich so, ja, jetzt weiß ich genau, was ich will. Und das sind jetzt meine Regeln und unsere Regeln, die ich jetzt, oder das sind meine Grenzen. Und am nächsten Tag denkst du so, nee, ich habe mich vertan. Ich glaube doch nicht. Nee, ist doch
es
okay.
Es ist ja wie in der Pubertät, wo man jeden Morgen im Bett liegt und sie sagt, heute bin ich cool.
Ja, stimmt.
Heute bin ich lässig.
Ja.
Ach, ich weiß nicht. Ich habe ja drei Kinder und die sind alle drei so unterschiedlich, dass ich auch dazu neige, mir zu sagen, ach Vera, so, also du formst hier gar nichts. Du begleitest, du nimmst an und hast hoffentlich einen gesunden Menschenverstand. Und für mich war es schon auch irgendwann so ein Weg, wieder zu meinem Bauchgefühl zurückzufinden.
Ja.
Und je nach Altersbereich hat man ja auch nochmal komplett neue Herausforderungen und denkt sich, okay, jetzt kommen so die ersten nicht so gemütlichen Gespräche mit der Schule dazu. Da muss ich jetzt auch irgendwie meine Big Girl Pants anziehen und unsere Linie als Familie finden.
Ja.
Das ist schon ein sehr abwechslungsreicher Job.
Voll. Wie alt sind denn deine Kinder?
Die sind zwischen 8 und 13.
Ah ja, okay. Ja, dann hast du ja genau Anfang Pubertät, dann hast du wahrscheinlich noch so ein kleines Mäuschen. Und eins dazwischen, was mich man immer so schön sagt.
Genau, und wir sind so auf drei Schulformen unterwegs, Grundschule, Förderschule, weiterführende Schule. Das heißt, wir haben einen ganz guten Einblick.
Ja, und hast auch ganz gut Kommunikation zu tun wahrscheinlich. was beschäftigt denn gerade als Mama so am meisten, jetzt in diesem Moment, heute Morgen? Was beschäftigt gerade dich?
Mich beschäftigt gerade die Frage, ich habe zwei neurodivergente Kinder und habe für die Regelschule mal zusammengeschrieben, was Schule so herausfordernd macht für mein neurodivergentes Kind. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das abschicken soll oder ob das schon übergriffig ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch klare Kommunikationswege und nicht irgendwie zwei Apps drei Moodles und WhatsApp-Gruppen und was da alles noch dazu gehört.
Ja, finde ich auch hardcore anstrengend, ey. Warum ist das so? Und warum sind auch, ich finde auch jedes Mal, also dieses, ne, man kommuniziert ja über hauptsächlich, also bei uns ist das so bei iSurf so. Ich meine, wir sind auch noch nicht in einer weiterführenden Schule. Aber ich finde es so hardcore kompliziert, weil dann hast du ja für die einen Account, dann hast du noch einen Account, dann musst du, die Lehrerin kannst du nur über den Account anschreiben. Warum ist das so kompliziert? Warum machen die das einfach so kompliziert, ey? Das ist so eine Aufgabe.
Ich weiß es nicht. Und dann fliege ich aus irgendeiner App wieder raus und dann muss ich den einen Menschen finden, der mir jetzt helfen kann, da wieder reinzukommen. Also es ist eine Riesenaufgabe.
Ja, voll, verstehe. Aber was hält dich auf, die E-Mail abzuschicken?
Eigentlich finde ich sowas im persönlichen Gespräch schöner tatsächlich, damit ich bei meinem Gegenüber sehen kann, ist das jetzt too much information? Sind wir hier zusammen auf Augenhöhe? Hast du das Gefühl, gerade von mir belehrt zu werden? Das ist ja gerade bei Neurodivergenz so ein ganz komisches, so eine ganz komische Situation. Also einerseits erwarten Lehrkräfte ein bestimmtes Verhalten von einem Kind und wenn das Kind dieses Verhalten nicht bringen kann, dann ist es oft so, dass es erstmal als schlecht erzogen, faul, lustlos, desinteressiert ausgelegt wird. Ja. So, und das erste Gespräch mit den Eltern ist dann oft so, ich muss den Eltern jetzt mal erklären, wie sie ihren Job jetzt mal vernünftig machen können. Dann stellt sich aber heraus, wir haben hier eine spezielle Situation und dann kehrt sich das um. So, das heißt, dann wird erwartet, dass die Eltern mit Lösungen um die Ecke kommen. Aber ich kann ja im Schulsystem leider nichts gestalten. Also wir müssen da ja super eng zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit bei einem Klassenlehrerwechsel zum Beispiel wieder neu aufzubauen, ist immer so viel, eigentlich müssten wir uns erstmal kennenlernen, aber ich weiß, da bleibt jetzt gar nicht so richtig Zeit für im Alltag.
Ja, das ist echt schade, ne? Gibt es nicht sowas wie ein Kennenlerngespräch dann, wenn klar ist, das Kind braucht einen bestimmten Bedarf oder es gibt einfach einen Erklärungsbedarf zu der Situation und zu dem Kind? Gibt es sowas nicht?
Doch, gibt es schon, aber das ist halt alles immer, wir müssen zusammen irgendwie was entwickeln, ne? Wir müssen zusammen so einen Weg finden. Am Anfang ist es immer, ach ja, kriegen wir hin und dann stellt sich ja erst heraus, wo jetzt wirklich die Knackpunkte sitzen.
Verstehe, okay. Ja, krass, interessant. Danke für den Input hier. was hast du durch deine Kinder über dich gelernt? Oh, außer, dass Gott, du merkst, ich bin noch in der Entwicklung.
Ja, ich hab auch echt gelernt, wie viel Liebe in mir steckt, wie selbstlos ich sein kann, wie groß mein Herz ist, wie toll es ist, in einer Herde zu leben. Ich bin Einzelkind und jetzt habe ich drei Kinder und wir tauchen immer als Herde überall auf und sind so eine Riesentruppe. wir haben auch noch so ein Drei-Generationen-Wohnen. Meine Mama wohnt noch mit im Haus, also die Kinder haben ihre Oma ganz nah dran. Oh, und dieses Leben in der Herde, das ist was total Schönes, was mir ganz neu war.
Ja, das ist mega wertvoll, ne? Finde ich auch. Also ich bin auch groß geworden in so einem Geschäftshaushalt. Oben waren wir, dazwischen in der Mitte, im ersten Stock war meine Oma und meine Uroma und unten war ein Betrieb und alle haben irgendwie zusammen und als gearbeitet und als Kind hast du halt nie das Gefühl von Einsamkeit. Also weißt du, und du kannst immer, je nachdem, was du gerade brauchst, dir das auch passend abholen. Oder wenn du dich mit jemandem gestritten hast, keine Ahnung, kennst du ja dann auch, wenn deine drei Kinder, wenn die merken, boah, bei der komme ich jetzt gerade nicht an, ja, oder mit der bin ich gerade gestritten, dann gehe ich mal zu der anderen, weil da kriege ich eine leckere Schokolade oder ein ganz anderes Gefühl wieder. Ja, das ist echt geil, voll wertvoll. Sowas gibt es ja gar nicht mehr so viel, leider.
Ja, absolut. Und manchmal denke ich auch, wir Menschen sind irgendwie dafür gemacht, dass wir nicht jede einzelne Sache irgendwie absprechen müssen. Könntest du vielleicht dann mein Kind mitnehmen und dann dafür mache ich dann aber auch das? Sondern wie viel einfacher wäre es, einfach auf einem riesigen Hof zu leben? Und es entwickelt sich irgendwie so natürlich, ohne dass man sich ständig in diesen Mikroabsprachen da verheddert.
Ja, voll. Dann müssen aber auch alle mitmachen, ne? Dann ist es ja auch so, okay, es muss auf jeden Fall heute Mittag irgendwie Essen geben und ich merke, okay, die Person hat keine Zeit oder so, da müssen sich ja alle irgendwie gut mit einbringen, also die Erwachsenen natürlich vor allem, ne? Dass alle ein Auge drauf haben, so, das ist natürlich die Traumvorstellung, aber es klingt ziemlich geil.
Genau, wir wissen natürlich alle, es wird am Ende irgendwie eine große Katastrophe. Wir hatten mal einen geteilten Garten. mit Nachbarn, die auch drei Kinder haben.
Ja, okay.
Und das, wir sind da so völlig naiv reingestolpert, was soll schon passieren? Und dann stellst du fest, okay, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wer wann hier wie wo rumrennt und an unserem Schlafzimmerfenster steht. Okay.
Okay, oh geil, ey, ich stelle mir gerade so zwei Garten vor. Einer ist so ganz striegelig, weißt du, so immer mit so einem Rasenmäher, die ganze und der andere völlig so, Unkraut, kenne ich nicht, machen wir bei uns. Uns wächst alles, ey. Oh mein Gott. Ja, das ist dann ja auch wieder was, das ist ja eine selbstgesuchte Familie, ne? Das funktioniert dann wieder anders. Da muss man sich doch nochmal wieder anders absprechen, finde ich. Wenn du, ich merke das auch, meine Eltern, wir wohnen ja bei Hamburg und die Überlegung ist, dass die so nachziehen quasi, weil ich habe zwar noch Geschwister, aber die wohnen woanders und hier würde mehr Sinn machen. Und ich stelle mir jetzt so total romantisch vor, wie meine Eltern hier irgendwo wohnen und ich muss gar nicht viel reden und so, weißt du. Und wir sprechen, und ich sage den Kindern, nee, heute Mittag geht ihr zu Oma. Oder die Grundschule ruft an und ich sage, ja, kein Problem, meine Mutter ist da, die holt ihr ab und so. Oh, das ist einfach so eine Traumvorstellung.
Traumhaft, ja.
Nein, es wird so werden, ist doch klar. Natürlich. Ja. So wie ich mir das vorstelle.
Ja, natürlich.
Aber ey, apropos Wurzeln, ich habe ja mit mir, hat ja voll resoniert, der Satz, den du auf deiner Homepage geschrieben hast. Und zwar, mit uns kann man arbeiten. Hast du gesagt? Hast du geschrieben, dass dein Papa das immer gesagt hat, ne?
Ja, so ist es.
So nach dem Motto, wir sind irgendwie, wir funktionieren, wir enttäuschen nicht, wir sind immer da, verlässlich, ne? So?
Absolut.
Kennst du das, dass man dann irgendwann merkt, dass das so nicht mehr funktioniert und dass man dafür so einen Preis zahlen muss? Hast du solche Momente schon mal erlebt?
Das habe ich, glaube ich, tatsächlich in der krassesten Variante dann auch mit drei kleinen Kindern gemerkt. Also meine Kinder sind innerhalb von 5 Jahren geboren und also bislang lief das ja in meinem Leben alles nach der Prämisse, wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Und ich schaffe auch alles alleine, weil ich will auch niemandem zur Last fallen. Ja. Und das Kartenhaus ist dann natürlich krachend in sich zusammengefallen. Aber ich muss das immer wieder lernen, auch jetzt. Ich habe jetzt diesen wunderbaren Bucherfolg, der mich total glücklich macht, aber ich habe auch noch eine Festanstellung und ich habe auch noch drei Kinder. Und ich muss verdammt nochmal lernen, Nein zu sagen und mich selbst nicht zu überschätzen permanent.
Ja. Ja, was ist das, ey? Ja, das ist dieses, ja, du schaffst es halt, du schaffst es. Das Problem ist ja quasi auch, dass du gelernt hast, du schaffst es ja auch. Ne?
Ja,
also du hast ja gemerkt, du schaffst es auch. Aber es bleibt halt einfach auf der Strecke. Der Akku geht immer weiter kaputt, so, ne?
Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so an meine Zeit als Berufsanfängerin zurückdenke, da war kein großes Privatleben. Also ich habe da nicht groß in Freundschaften investiert und war für andere da oder habe mal links und rechts mitbekommen, was am Wegesrand passiert. Ich habe da einfach nur reingebuttert, 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche.
Ja.
Also ich könnte da jederzeit wieder reinrutschen, ich möchte das aber nicht mehr.
Ja gut, ich meine, mit Anfang 20 hast du auch eine andere Energie, weißt du?
Oh ja, auch das.
Und du hast anders gepennt, Schlaf macht ganz viel aus, so. Ja. Deine Hormone waren noch voll auf das blühende Leben und du hast natürlich auch einen Job gemacht, du hast ja als Journalistin, du hast Journalismus studiert, glaube ich, ne? Und wo hast du zuerst
studiert
gearbeitet?
Studiert nicht, aber ich bin Zeitungsredakteurin, ja.
Ja, genau, stimmt, Zeitungsredakteurin. Und da hast du dann einfach Vollgas gegeben, ne? Und hast gedacht, das ist voll mein Ding.
Absolut. Also ich habe im Studium schon angefangen, frei zu arbeiten nebenbei und habe dann mein Zeitungsvolontariat gemacht. Das ist eine Ausbildung zur Zeitungsredakteurin. Und das war damals zu einer Zeit, heute ganz anders. Aber damals hat dir jeder gesagt, wir brauchen dich nicht. Also es gibt hier auch keine Festanstellung für dich. Das kannst du einfach knicken. Und dann war ich so der Typ, der gesagt hat, ja, aber ich schaffe das. Und dann habe ich es geschafft. Also mit 30 war ich dann Politikredakteurin im Überregionalen und bin irgendwie durch die Gegend gesaust und habe tolle Geschichten gemacht. Aber eben auch zu dem Preis, dass da rechts und links nichts anderes mehr war.
Ja.
Und also ich fände es jetzt cool, auch jetzt 20 Jahre später, wenn ich ein Instrument beherrschen würde zum Beispiel oder mir irgendwie ein cooles Hobby zugelegt hätte und irgendwas jetzt noch anderes in meinem Leben hätte als Ausgleich.
Aber schaffst du das jetzt gerade? Naja, geht ja gar nicht. Wie? Wann?
Nein.
Das geht ja
nein,
nicht.
Nein. Ich werde irgendwann mal in meinem Leben Klavier lernen. Es wird großartig werden. Es wird passieren.
Und dann wirst du so eine Konzertpianistin. Hey, warte mal ab. Klavier.
Dann, dann kickt wieder der Leistungsgedanke.
Ja, dann drehst du wieder durch. Oh Mann, ey. Ja, oh Gott. Ja, aber das ist so ein, ich glaube, man ist so ein Typ dann auch, ne? Und wenn du hast ja auch geschrieben, dass du deinen Vater ja auch sehr, also dass du ihm gefallen wolltest, weil du ihn so lieb hattest. Ich verstehe das auch total.
Ja,
und wenn der Papa,
genau,
das war so ein Gesetz. Und wenn der dir diesen Glaubenssatz mit einbaut und er dich ja auch immer wieder dafür belohnt, quasi ohne dass er das will, aber einfach du bestätigst, das Töchterlein, was immer so schön leistet und was immer durchzieht und so, dann machst du es halt weiter. Du wirst halt ständig bestätigt.
Aber weißt du, was das Absurde daran ist? Also mein Vater mit diesem Wahnsinnsleistungsgedanken und auf uns kann man sich verlassen, auf uns Zischkes und so. Aber mein Vater ist derjenige, der in seinem ganzen Leben keine Ausbildung abgeschlossen hat und ich bin in seinem Gebrauchtwagenladen groß geworden. Ja, der hat 100 Stunden in seinem Gebrauchtwagenladen gearbeitet, das stimmt. Ja. Ja. Aber es war eben nicht irgendwie am Fließband oder so. Ne? Und ich habe, aber das habe ich nicht verstanden. Dafür habe ich jetzt irgendwie 46 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass mein Vater vielleicht was anderes damit gemeint hat, als ich es verstanden habe. Ne?
Ah,
der hätte bestimmt auch nicht gewollt, dass ich mich kaputt arbeite, aber ich habe das sehr ernst genommen.
Ja. Ja, ja, wahrscheinlich war das einfach so ein, man hält sein Wort so. Ne? Wenn man ein Versprechen macht, dann macht man das auch. Dann zieht man das durch, nicht nur für andere, sondern auch für sich, weißt du so?
Absolut.
Ist ja auch nicht immer schlecht, aber manchmal ist es halt, vor allem wenn dann das Muttersein, finde ich, dazu kommt, so wie du auch sagst, auf einmal, ne, dann kommen so Glaubenssätze, die werden dann nochmal extremer. Und wenn du dann 3 Kinder hast und da überall perfekt abliefern willst, dann ist natürlich
Katastrophe. Explosion. Und da muss man mal hinkommen. Sich irgendwie mal anzugucken, was verlange ich eigentlich von mir selbst? Ist das realistisch? Würde ich das von irgendjemandem sonst verlangen?
Ja. Ja, voll. Und sag mal zu deinem Buch Pina fällt aus, ne? Da ist natürlich, also kommt mir natürlich sofort die Verbindung zur Hauptfigur. Zu Pina. Magst du einmal die, meinst du einmal ein bisschen die Geschichte erzählen von dem Buch?
Total gern.
Ja,
also, es geht um Leo. Leo ist 20 Jahre alt und Autist und seine Mama Pina ist eigentlich so die einzige Verbindung zwischen Leo und der Welt und die muss auch dafür sorgen, dass sein sehr spezieller Alltag genauso bestehen bleibt und läuft. Und jetzt fällt Pina von heute auf morgen aus. Und dieser Gedanke, der alle Eltern irgendwann mal umtreibt, was wird aus meinem Kind, wenn ich mal nicht mehr da bin, der treibt natürlich jemanden wie Pina ganz besonders um. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt ist die Frage, wer hilft Leo durch sein Leben? Und da bleibt eigentlich nur die Hausgemeinschaft in diesem Mehrfamilienhaus, in dem die beiden wohnen. Und die haben sich bis dahin überhaupt nicht mit diesem merkwürdigen jungen Mann beschäftigt.
Naja, der ist denen irgendwie fremd gewesen, ne?
Total.
Ja. Wobei Inge, ja, der eine Charakter, die kannte den ja schon so ein bisschen, aber ja, genau. Ja, oh, sorry, ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung, aber ich bin so ein Fan. Okay, erzähl weiter,
Mach weiter.
kauft euch das Buch oder hört es euch an, auch das Hörbuch ist auch toll.
Ganz toll gelesen von Elisabeth Günther, ganz, ganz toll.
Ja,
ja, also die, genau, also der Leo muss einmal die Woche 1,5 Stunden zu Inge Bares für Rares gucken gehen, weil in der Zeit kauft die Pina ein für sich und Inge. Inge ist nämlich schon 86 und geht nicht mehr aus dem Haus.
Ja.
Und dann ist da noch Zola, die ist 16, die hat die Schule geschmissen, die weiß nicht, was werden soll. Und ihr Vater, dem das Haus gehört, hat sie da reingesetzt, weil er auch nicht mehr mit Zola unter einem Dach leben wollte. Mhm. Und dann ist da Wojtek, der irgendwie nicht mehr aus dem Homeoffice rauskommt und Kristallfiguren sammelt.
Mhm. Und der auch verliebt ist in jemanden, ne?
Der verliebt ist in jemanden, aber nur übers Internet, weil das ist safe.
Ja, ist auch so geil, ne, was der da sammelt und so. Ich kann nicht mehr, ich muss so oft so schmunzeln. Das ist wirklich so ein Buch, da geht man alles irgendwie durch. Also wie gesagt, es ist wie ein Film. Und ich war zwischendurch auch so verwirrt. Ich habe am Anfang auch gar nicht geschnallt, wie alt Leo ist.
Mhm.
Ne? Das kommt, ne? Das hast du ganz gut verpackt, so dass ich dachte, ach krass, so alt ist der schon. Ja. Weil erst hast du das Gefühl, ja, das ist halt eine Mama mit ihrem Kind und der ist wahrscheinlich irgendwie 5, 6 oder so. Ja. Bis man dann schnallt, okay, ach so, oh, krass, ach und der ist schon 20. Auf einmal wird dieser Junge im Kopf plötzlich aus so einem kleinen Dötzken. Auf einmal ist es halt einfach ein erwachsener Junge und da sind ja nochmal ganz andere. Also auf einmal hat er auch in meinem Kopf direkt eine andere Stimme gehabt und all diese Dinge, weißt du? Mhm. Richtig, richtig spannend, genau. Und dann, ach, man ist zwischendurch auch so krass frustriert und es tut einem so hardcore leid irgendwie. Also Pina fällt wirklich, wirklich aus im Sinne von, sie schläft im Grunde genommen. Also sie kriegt das auch nicht mit, was mit dem Jungen passiert, mit dem erwachsenen Jungen, mit ihrem Sohn. Ist ja eigentlich schon ein junger Mann.
Also sie liegt im Krankenhaus.
Genau, sie liegt im Krankenhaus. Genau. Und sie, also der Grund dafür, dass sie im Krankenhaus liegt, ist ja im Grunde genommen auch das Überfunktionieren. Ne? Sie hat sich sie hat ja sich selbst überhaupt nicht im Blick gehabt, sondern nur die Situation und Leo.
Genau.
Hat das irgendeine Verbindung zu dir oder ist das entstanden?
Also ich habe ursprünglich gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch über eine pflegende Mutter. So in meinem Debüt ging es um die erschöpfte Dreifachmutter und jetzt geht es um die pflegende Mutter.
Ja.
Und dann habe ich ganz viel geschrieben über Leo und Pina, wie die so leben und habe dann gedacht, ja, aber was ich ja eigentlich machen will, ist ja die Tür aufstoßen und sagen, guck mal, so ist das im Leos Paralleluniversum, kommt doch mal rein. Mhm. Und dieses kommt doch mal rein, das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und dann habe ich erst relativ spät geschnallt, naja, also Pina muss ausfallen. Es geht gar nicht anders.
Damit
ich muss
man
jetzt die Frage
merkt.
Mal aufmachen. Ja. Genau, damit man überhaupt merkt, was da jetzt für eine Lücke entsteht und wie die überhaupt leben miteinander. Weil sonst bleibt Pina immer quasi zwischen Leo und der Welt.
Ja.
Und deswegen war klar,
weil sie hört nicht auf zu funktionieren. Egal, auch wenn du fragst, wie geht's dir, wie geht's euch? Ja, gut und so.
Ja, genau.
Verstehe.
Genau. Und das ist ja auch, also eine Geschichte, die auch erzählenswert wäre, ist ja, wie ist denn Pina in diese Isolation reingeraten? Das hat die sich ja nicht ausgesucht.
Mhm.
Aber das ist ja manchmal so ein Weg von pflegenden Eltern, die extrem viel abfangen müssen, extrem viel erklären müssen. Es ist super kompliziert, Hilfe zu bekommen. Mhm. Und manche denken sich dann halt irgendwann einfach resigniert, ja, dann mache ich es halt jetzt alleine.
So. Ja, verstehe. Okay. Und hast du dir, wie machst du das beim Schreiben? Suchst du dir die Figuren? Also du hast erstmal nur mit Pina und Leo quasi angefangen. Und wie hast du dir das Konstrukt gebaut mit den anderen? Hast du dir gedacht, okay, ich mache jetzt die Tür auf, wie du schon sagst, und dann war es plötzlich direkt so ein Haus vor deinen Augen?
Mhm.
Lässt du dich da, machst du dir erstmal eine Struktur oder lässt du dich flowen und hast nur die Person und lässt die dann quasi sich entwickeln?
Ja.
Wie machst du das?
Ja, genau.
Wie bist du hier vorgegangen?
Also das Erste, was ich finden muss, ist so eine Art Hebel. Also was ist denn jetzt der Hebel der Geschichte? Oder was ist das überraschende Ereignis, was jetzt Dinge in Gang setzt?
Mhm.
Und wenn ich das gefunden habe, nehme ich ja, okay, dann fällt Pina jetzt aus und wir gucken mal, was passiert.
Ja.
Dann weiß ich ja, okay, dann brauche ich jetzt aber mal ein paar Leute um uns herum. Wer könnte das denn sein? Und dann habe ich ausprobiert. Dann war da zuerst gar nicht die 16-jährige Zola, dann war da zuerst die 45-jährige Zara. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das funktioniert nicht, denn die rutscht automatisch in so eine Mutterrolle rein. Und alle denken sich, oh ja, die wird das schon machen. Also musste die wieder gehen und dann zog die Zola ein. Und so habe ich mit dieser Hausgemeinschaft rumgespielt, bis ich wusste, ja, okay, Leute, mit euch kann ich jetzt arbeiten hier.
Ja, stimmt. Das fällt mir jetzt auch erst auf, dass du da im Grunde genommen, alle waren so fern von der Rolle der Mutter.
Ja, ja.
Ah, das ist ja auch geil.
Ja.
Cool. Ja, vor allem, das ist so witzig, dass Leo räumt ja den ganzen Laden auf, ohne dass er das eigentlich so richtig checkt. Ne? Also er macht einfach so sein Ding und alle sind so, genau. Ey, Alter, wir müssen jetzt irgendwie klarkommen. Ja, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt los. Ja, wie, du musst jetzt los? Ja, der bleibt jetzt hier. Wie, der bleibt jetzt hier? Hä, was? Was ist denn der? Wie, der ist? Ja, der ist, was war das nochmal, so matschige
Frosties.
Kelloggs
und
matschige
Frosties.
Nicht die Fake, ja, und so weiter. Ey.
Nein.
Das war so cool, wie die Charaktere auch so aus ihrem eigentlichen Verhalten raus mussten. Das war sehr, sehr spannend. Welche Figur von den ganzen liegt dir denn so persönlich am nächsten? I can guess.
Also Pina natürlich, ne?
Ja,
klar. Aber
klar.
Direkt danach kommt Zola. Zola
Ach,
und
echt?
Ich, wir sind so, ja. Zola
hat mir unheimlich
die
kleine Rebellin.
Ja, absolut.
Ja, die macht auch Bock, ey. Die macht richtig Bock.
Ich habe meine Tagebücher noch mal gelesen, wie ich drauf war mit 16 und vor allem so mit 15. Das habe ich festgestellt, war die spannendere Phase. War ganz cool.
Ah, okay, ja, witzig. Ja, Zola, genau, die wohnt ja in dem Haus. Der Papa ist der Vermieter.
Genau.
Und sie ist auch die ganze Zeit so im Zwiespalt irgendwie. Ne? Was will ich jetzt werden? Kann auch sie nicht so richtig was mit sich anfangen. Hat wahrscheinlich auch einfach keine Aufgabe. So.
Hm.
Und dann kommt Leo und sie findet so ein bisschen in ihren Weg rein, ne?
Ja, und Leo kann was Zola überhaupt nicht kann. Leo kann Ruhe in sich selbst finden. Eigentlich findet er die ja nur in sich selbst. Die Außenwelt stört ja fast nur.
Ja.
Das kann Zola überhaupt nicht. Deswegen findet die, glaube ich, den Leo, oder hat die so einen Draht zu ihm irgendwie. Oder das ist das, was sie an ihn bindet.
Ja, ja, sie ist irgendwie fasziniert. Sie guckt sich das so ein bisschen ab irgendwie, ne?
Ja, genau, ganz genau.
Ja, spannend. Gibt es eine Frage, die du, jetzt bist du ja die ganze Zeit auf, du bist ja jetzt quasi auf Lesereise, bist du noch auf Lesereise gerade so ein bisschen?
Ja,
du bist noch unterwegs,
noch lange.
Ach, Weihnachten. Ja, und dann bist du ja auf Podcastreise und überall Interviews, dies und das. Gibt es eine Frage, wo du denkst, boah, ich hätte gerne mal, dass mir jemand diese Frage stellt, habe ich mich gefragt, zu deinem Buch?
Oh, ja, beim Schreiben wären mir da 1000 Sachen eingefallen. Jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Also was, wo ich mich gefragt habe, ob das jemand merkt, ist, die Geschichte spielt im Jahr 2014. Das war so nicht geplant, aber ich habe da ja dieses Ding mit dem Kurt Cobain eingezogen.
Ja.
Und ich dachte, ach, die 90er, die sind doch erst 20 Jahre her. Und habe dann festgestellt, kurz vor knapp, die sind 30 Jahre her, wie ist das überhaupt möglich? Ich bin doch selbst erst 29. Naja.
Ja, ja, das denke ich auch immer.
Ne? So, ja. Und jetzt konnte dieses Buch nicht 2024 spielen, sondern 2014. und es kam tatsächlich jemand auf einer Lesung zu mir und hat mich darauf angesprochen. Meinte, das spielt das 2014, oder? So, wow, ja, ja genau, du hast recht.
Krass. Ja, Kurt Cobain scheint dir noch irgendwie nah zu sein. Ja, aber das ist, ja, wir denken halt immer so, ja, wir sind halt 29. Ich denke auch immer noch, dass wenn Menschen mich mit meinen Kindern sehen, so, ah, das ist ja eine junge Mutter. Das ist eine ganz junge Mutter. Und dann gucke ich aber, sehe ich so einen Spiegel oder irgendwie so ein Fenster und so gucke da kurz rein und denke so, nee, komplett falsche Wahrnehmung einfach. Komplett
nein,
eine Teenmann bin ich nicht mehr.
Fragen Sie mich ruhig, ob das meine Schwester ist.
Ja, genau.
Fragen Sie
genau, ruhig. Genau. Du hast ja ein Kind von dir, ist auch autistisch, richtig?
Mhm.
Erster, zweiter, dritter?
Zweiter.
Das
der
zweite.
Zweite.
Mhm. Der zweite. Und der ist wie alt dann? Wahrscheinlich 10 oder so?
10, genau.
Ja.
Genau.
Crazy.
Also noch lange nicht 20.
Ja, okay, hast noch Zeit. Da kommt noch einiges dazwischen. Mhm. Welche also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Autismus, ich habe mich noch nie damit befasst. Und ich habe natürlich, ich fühle mich total unsicher auf dem Gebiet, weil es gibt ja so ein riesiges Spektrum. Beziehungsweise die Menschen befinden sich ja auf einem riesigen Spektrum.
Ja.
Kannst du für mich als eine, die sich damit noch nicht beschäftigt hat, kannst du mir mal das erklären, Autismus?
Mhm. Also Autismus ist eine andere Wahrnehmung, als wir haben. Ich würde dir jetzt gerne erklären, was das genau bedeutet, aber für mich ist das ja selber ein Geheimnis. Was mir sehr hilft, ist zu wissen, Autismus ist dieses Spektrum ist keine Linie von wenig autistisch bis viel autistisch, sondern inzwischen stelle ich es mir vor wie ein Rad, mit verschiedenen autistischen Eigenschaften, die mal stärker und mal weniger stark ausgeprägt sein können. Und das kann sich im Laufe des Lebens auch jederzeit wieder verändern. Also es gibt viele Autisten, denen es richtig gut tut, also viel Struktur richtig gut tut. Das ist etwas, was häufig vorkommt. Und viele Menschen verbinden Autismus mit Inselbegabung, das ist nicht korrekt, aber tatsächlich gibt es...
Ja, das ist dieses Rainman-Ding, ne?
Genau, ganz genau. Mhm. Aber Rainman war 7 in allererster Linie und er hatte eine Gehirnanomalie und die hat diese unfassbare Gedächtniskapazität ermöglicht.
Ja. Ja.
Was aber im Zusammenhang mit Autismus häufiger vorkommt, ist ein Spezialinteresse, also dass jemand sich sehr auf eine Sache fokussiert und alles darüber wissen möchte und darin auch eine gewisse Erleichterung findet, dass es dieses eine Gebiet gibt, was abgegrenzt ist und wo man sich ganz intensiv darauf konzentrieren kann. Zum Autismus gehören Schwierigkeiten im sozialen Bereich, häufig auch Schwierigkeiten, sich verbal auszudrücken. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass der zum Beispiel mein Sohn einfach nicht in Wörtern denkt. Also dieses Übersetzen von Gedanken in Begriffe, das braucht, glaube ich, nochmal extra Arbeit irgendwie.
Ah, okay.
Und auch alles, was abstrakt ist, ist bei uns ein Riesenproblem. Also, dass eine Zahl für eine Menge steht, das ist total schwer irgendwie zu verstehen. Dann kommt in unserem Fall noch eine veränderte Körperwahrnehmung dazu. Das heißt, wir mussten überhaupt, also ne, wo hört mein Körper auf, wo beginnt die Welt, ist irgendwie ein Thema. Aber das ist jetzt keine spezielle autistische Eigenschaft. Ja, also für mich ist es oft so, dass ich mich ärgere, dass Autismus in Film und Fernsehen häufig mit, ist sozial ein bisschen anders, hat dafür aber irgendwie ein mega Fachwissen in irgendeinem Bereich und dient ganz gut als Comic Relief. So, das ist oft die Funktion in irgendwelchen Serien. Das hat mich irgendwie gestört, weil ich dachte, da gehört noch so viel mehr dazu. Da gehört eben auch zu, dass es diese innere Welt gibt, die man irgendwie versucht zu verstehen. Dazu gehört auch manchmal so quer zur Welt zu stehen, sich nicht passend machen zu können, einfach nicht funktionieren zu können, wie es zum Beispiel das Schulsystem erwartet.
Ja, aber das ist doch, also so wie Zola lernt von Leo, ist es irgendwie, denke ich mir gerade, man kann von den Menschen, die sich dann irgendwo auf diesem Kreis, Spektrum bewegen, ja einfach so unfassbar viel lernen, weil ich meine ganz ehrlich, wie viel maskiert der normale Mensch im Alltag und wie oft, ständig reden wir ja alle darüber, was sind meine Grenzen, bis wo fängt die Grenze an, bis wohin geht sie, wo fängt deine an und so weiter. Und dass man wirklich von diesen Menschen, das klingt diesen Menschen, also von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise autistisch sind und es dann quasi auch durchziehen für sich, weil sie das sonst nicht, weil sie sonst irgendwie durchdrehen oder nicht klarkommen, nicht einordnen können, kann man sich ja schon fast was abgucken. Gibt es Dinge, die du dir abschauen kannst von deinem Sohn?
Also, ja. Und zwar alle Vorstellungen von der andere verhält sich so, weil der irgendwie damit ein Signal an mich senden will. So, ja. Das kann man einfach mal komplett vergessen. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Und es geht auch nicht darum, dich zu ärgern, wenn da jetzt jemand laut ist oder so. Das zum Beispiel. Aber auch, also meinem Sohn ist es völlig schnurzegal, wie du aussiehst, was du verdienst, was du darstellst im Leben. Ja. Das ist völlig irrelevant. Der ist unglaublich treu, der ist unglaublich loyal. Ja. Aber man muss im Umkehrschluss auch damit klarkommen, dass es häufig auch so eine friedliche Koexistenz ist. Also der interessiert sich total für meine Regung und möchte wissen, wie es mir geht, aber das ist eine ganz andere Form von Miteinander und Kommunikation. Also es fasziniert mich und beschäftigt mich auch immer wieder total, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wird er wohl mal irgendwann eine Beziehung führen? Ja, sicherlich, aber es wird eine komplett andere Form von Beziehung sein, als das, was ich mit meinem Mann habe.
Ja.
Der ist unglaublich empathisch, aber auf eine sehr eigene Art.
Jetzt will ich ihn unbedingt kennenlernen.
Ja.
Das klingt mega.
Und er vergisst nie, wenn er Leute kennengelernt hat, er wird sie nie wieder vergessen. Das ist wirklich ganz faszinierend. Und für uns ist es immer so eine Erleichterung, Feste an seiner Schule zu feiern oder Veranstaltungen an seiner Schule, weil da einfach jeder so ist, wie er ist. Ja. Und da geht es überhaupt nicht mehr darum, dieses Angespannte. Also was mein Leben oft schwer macht, ist dieses Angespannte. Ah, jetzt gucken sie wieder alle. Soll ich das jetzt erklären? Ach ja, selbst wenn ich jetzt sage, er ist Autist, was bringt gar nichts, weil da können die Leute eh nichts mit anfangen.
Ja.
Und das spielt dann da alles keine Rolle. Das ist so ein richtiger Safe Space. Und das würde ich mir häufiger wünschen.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, die Leute wollen halt einfach immer wissen, warum ist der jetzt nicht so wie alle anderen? Warum passt der jetzt hier nicht rein? Was ist los mit dem? Ne? Was ist das für ein Bedürfnis?
Also wenn du ein autistisches Kind hast oder ein neurodivergentes Kind oder ein Kind mit Behinderung, dann stellst du fest, was wir alle für unglaublich strenge Vorstellungen haben, was richtiges und falsches Verhalten ist und auch wie sich Kinder zu verhalten haben.
Ja.
Und dann sitzt du auch am Spielplatz und denkst dir, boah, jetzt muss sich da dieser Zweijährige in aller Form entschuldigen, weil er die Schippe da genommen hat. Macht euch doch alle mal ein bisschen locker. Also
ja, vor allem lasst sie das mal untereinander regeln, ne? Das denke ich halt ganz oft, ey. Mischt euch doch nicht immer bei jedem Scheiß ein.
Halleluja.
Weißt du? Und dann ist halt, ich meine, wie viele Kinder sind dann auch mal ein halbes Jahr, wie man so schön sagt, Arschlochkinder? Und dann plötzlich sind die voll cool drauf wieder, weil sie es selber halt geschnallt haben, weißt du? Exakt. Also es ist so, ich glaube, das ist auch diese Selbstwirksamkeit, ne? Dass sie merken, ah, okay, scheint ja nicht so gut anzukommen, wenn ich Schippen klaue, weil irgendwie sitze ich jetzt hier alleine in der Ecke oder was weiß ich, ne? So Kram halt, wenn sie das überhaupt schon mit 2, 3 können oder so. Aber ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, das ist dieses Erwachsenending, dass so, es gibt diese Regeln, die hat man gelernt, so benimmt man sich in der Gesellschaft, weil sonst funktioniert es ja auch nicht. Wenn der sich nicht daran hält oder die, dann geht ja alles den Bach runter. Wie soll das denn? Dann haben wir ja hier völliges Chaos so ungefähr. Und wenn dann dein Sohn dazukommt, der sich halt nicht so verhält, dann ist erstmal im Grunde genommen stockt das System kurz, ne? Wie bei Pina.
Ja, ganz genau.
Es ist kurz alle so, was ist jetzt los?
Genau. Und wie bei Pina kommt erstmal niemand darauf, dass es einen guten Grund für dieses Verhalten gibt.
Ja.
Ne? Also, dass da vielleicht eine unsichtbare Behinderung hintersteckt.
Ja.
Oder eine Wahrnehmungsveränderung.
Ja, verstehe. Wann ist euch das erste Mal aufgefallen, dass euer Sohn autistisch ist oder neurodivergent, dass du gedacht hast, hä, irgendwie, irgendwas ist da anders?
Oh, das war eine lange Reise, was auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Themas ist. Es ist ja nicht so, das Kind wird geboren und du denkst dir, ah, du bist neurodivergent, sondern es fängt mit irgendwas an. In unserem Fall fing es damit an, dass er nicht krabbelte, also der ist nie gekrabbelt. Dann, dass er so unglaublich zufrieden war, was ich erstmal toll fand, weil mein erstes Kind unglaublich unzufrieden war. Und ich dachte, ja, das ist jetzt der Normalfall hier. Aber irgendwann wurde so deutlich, er fordert überhaupt nicht ein, dass man sich mit ihm beschäftigt. Und dann fing er nicht an zu sprechen. Und das waren alles so Anzeichen, wo dann irgendwann, also ich habe irgendwann angefangen zu drängeln bei der Kinderärztin, weil ich habe gesagt, irgendwas ist hier anders. Und zwar so anders, dass wir uns darum kümmern müssen. Und dann gab es so Schwierigkeiten. Also es fing an in der Kita, da als er 2, 2,5 war, dass es echt auch Schwierigkeiten im Sozialverhalten gab. Und wir dann auch relativ bald darüber gesprochen haben, eine Inklusionsassistentin hinzuzuziehen, also eine IKraft, die man ja beantragen muss, Riesenaufwand finden muss und so weiter. Das geht aber schon vor einer Diagnose, genau. Ja. Aber es gibt dann auch eine andere Eltern sagen dann, ja, mein Kind hat schon wieder erzählt, deins hat einen Bauklotz geworfen. Ne? Und jetzt aber ist aber langsam mal gut. Und dann hatten wir, lass mich mal überlegen, wir sind dann in die Frühförderstelle gegangen und wir hatten dann erstmal Entwicklungsverzögerung als Etikett. Ja. Dann kam mit, ich glaube, 4 der erste IQ-Test, dann hieß es geistige Behinderung. Und dann war ich mit meinem anderen Kind, das neurodivergent ist, in der Praxis, wo wir angebunden sind und mein autistisches Kind spielte im Hintergrund. Und dann guckt sich die Psychiaterin ihn so an und sagt am Ende des Gesprächs, wollen wir mal eine Autismus-Testung machen oder Diagnostik? Und es kam für mich jetzt nicht so komplett aus dem Nichts. Und dann haben wir das gemacht und dann kam eben die Autismusdiagnose. Und dann hatten wir die Situation, dass die Frühförderstelle sagte, nee, also der ist in allererster Linie ist er geistig behindert mit autistischen Zügen vielleicht. Und die Psychiaterin sagte aber, nee, der ist Autist. Und hat vielleicht eine kognitive Beeinträchtigung, vielleicht kann er aber auch einfach nicht zugreifen. Und wir mussten uns dann entscheiden, mit wem von euch gehen wir denn jetzt weiter? Und das war für mich so ein Breaking Point. Also das war für mich so ein totaler Tiefpunkt, wo ich da stand und dachte, alle verwirren mich immer nur noch mehr.
Ja, und du willst es einfach nur wissen und du willst dich kümmern und du willst, dass deinem Kind gut geht.
Ja, ganz genau. Und auch mein Selbst... Wertgefühl als Mutter war zu dem Zeitpunkt ja schon total im Keller, weil standen dann noch ganz andere Verdachtsdiagnosen zeitweise im Raum und du guckst dir immer dein Kind an und denkst dir, wer bist du und was brauchst du von mir und warum weiß ich das nicht? Und wenn dann von außen immer noch so, ja, er verhält sich aber nicht so, wie wir uns das vorstellen hier und er macht Schwierigkeiten und andere Eltern beschweren sich, wenn das dann alles dazu kommt, das ist ein unmenschlicher Druck, der auf einem lastet. Und das war, kann ich mit Fug und Recht sagen, die schwierigste Zeit meines Lebens.
Das glaube ich sofort. Vor allem, wenn du eh so ein Funktionsmodus-Typ bist auch und ey, wir schaffen das und ich werde schon rausfinden, wer du bist. Wir kriegen das schon hin, du und ich bin deine Mama, du bist mein Sohn, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und wenn du da immer wieder gegen die Wand läufst und dann noch Leute kommen, die dich noch mehr verunsichern, boah, das stelle ich mir auch so irgendwie so einsam vor, ey.
So. Ja, richtig, das ist das Stichwort, absolut, ja.
Ja.
Genau, deswegen habe ich zuerst gedacht, ich schreibe mit Pina ein Buch über Einsamkeit. Und dann habe ich gemerkt, das tut mir jetzt aber auch nicht so richtig gut. Machen wir mal was anderes draus. Machen wir doch mal einfach die Arme auf und gucken, wer reinläuft.
Oh, ich freue mich jetzt schon auf den Film. Kenne ich irgendjemand, der Filme macht? Ich bin ja immer so eine Netzwerktante. Ich überlege nochmal. was wünschst du dir, jetzt wenn wir über Autismus sprechen, dass Menschen mehr über Autismus wissen und wie bringt man denen das nahe? Also weißt du, ich meine, es ist ja oft so, du bist in so einer Bubble auf Social Media meinetwegen und dann beschäftigst du dich damit. Jetzt ist ja auch, kommen ja auch immer mehr Frauen, sind zum Beispiel bei mir jetzt im Feed, die eine ADHS-Diagnose bekommen und dann auch noch Autismus dazu, dann haben die ADHS und so, dann ist man da drin. Aber die Allgemeinheit ist, glaube ich, mit Autismus, also was wünschst du dir, was die Menschen wissen oder wie die sich verhalten sollen, woher man das wissen soll? Ja.
Die können ja gar nichts wissen, weil wir uns nicht begegnen. Ne? Also mein Sohn ist ja nicht hier in unserem Stadtviertel präsent. Der besucht, kann hier keine Schule besuchen, weil er hier auf der Regelschule, die haben mir klipp und klar gesagt, also auch mit einer I-Kraft, das wird hier nichts. Mhm. Der ist hier in keinem Sportverein, weil der kann sich keine komplizierten Spielregeln merken. Mhm. Der spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass aber jeder ihn kennt und jeder weiß, damit ich ihn auch mal alleine losziehen lassen kann, was sein größter, sehnlichster Wunsch ist. Mhm. Jeder weiß, ach, das ist doch er, der wohnt doch da. Ach ja, alles Klärchen. So, das heißt, wir müssen irgendwie Begegnung schaffen.
Ja.
Das gilt absolut nicht nur für Menschen mit Autismus. Das gilt für uns alle. Das ist, wir können alle nur gewinnen und nur profitieren und in unserer Leistungsgesellschaft uns alle mal ein bisschen lockerer machen, wenn wir miteinander zusammen sind. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gesprochen, die ist 14 und sitzt im Rollstuhl und sagt, ich möchte so gerne mal in ein Jugendzentrum gehen. Aber immer wenn ich da anrufe, sagen die mir, wir haben kein Klo für dich. Als wäre das alles, was ich brauche, ein verdammtes Klo. Ne?
Frag mich
doch einfach, ist das okay, wenn wir das hier nicht für dich haben?
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist oft so ein bisschen die Barriere, dass der Mensch denkt, oh Gott, ich darf ja keine Fragen stellen, ich tue einfach so, als wäre der Mensch nicht da. Oder ich schließe einfach aus und dann haben wir uns gar nicht gesehen, ich gehe einfach weiter, so weißt du?
Ja,
und es ist ja so, wenn man etwas oft sieht und, also es wird ja einfach normaler, je mehr wir uns begegnen, je mehr wir uns sehen, je mehr alles stattfindet einfach, ne?
Genau.
Ja,
und ich glaube aber auch, dass wir so in Zeiten leben, es ist alles so kompliziert irgendwie. Wir machen ja auch alle Sachen mit ganz viel Anspruch und so. Wir müssten uns einfach mal, also wenn es Angebote gäbe, wo man einfach nur zusammen ist und, weiß ich nicht, irgendwas macht, was man ohne großartige Skills machen kann. Ein Stadion singen ist wahrscheinlich so eine Sache irgendwie, ich weiß es nicht. Das fehlt irgendwie. Wir gehen immer so in so Special Interest Schienen, ne? Und begegnen uns dann immer nur in irgendwelchen Bubbles. Ach, keine Ahnung.
Ja, aber es ist ja auch so, weil ich glaube, es liegt auch wirklich dieses Thema Schule zum Beispiel. Ist ja, das wird ja sowieso schon separiert, ne? Hier sind die Schlauen, da sind die, da sind und so. Dann kommt noch die Gesellschaft dazu. Wie viel Kohle bringst du mit? Was hast du für ein Elternhaus? Und all diese Dinge, da wird ja schon separiert irgendwie, ne?
Absolut.
Und wenn man jetzt da den ganzen Tag sitzt, weißt du, da geht ja so viel Zeit bei drauf. Wann schafft man noch diese Begegnungsorte so, ne? Ich kenne das nur, vor allem da, wo du wohnst, ist das ja städtisch?
Es geht. Wir sind im grünen Ausläufer sozusagen.
Ah ja, okay, weil ich kenne das noch bei uns auf dem Dorf, wo ich herkomme. Da habe ich das Gefühl, je kleiner die Gesellschaft war, obwohl das kann ich jetzt auch, ich war ja nicht dabei, also ich war ja kein Mitglied der Familie, aber ich hatte das Gefühl, dass es bei uns Menschen mit Behinderung oder Autismus, dass die anders integriert waren, weil da waren nur 800 Leute, weißt du, was ich meine? Jeder wusste von jedem.
Ich glaube aber auch, dass sich die Zeiten ein bisschen geändert haben. Also ich bin auch in so einem Dorf groß geworden und da haben die Leute einfach viel Zeit auf der Straße verbracht oder auf öffentlichen Plätzen.
Ja, das stimmt.
Heute ist das ja so, dass alle so durchgetaktet sind und man sich gar nicht mehr so viel draußen aufhält. Also ich glaube, es gibt schon so Möglichkeiten, wenn ich jetzt in der Kirchengemeinde aktiv wäre, das wäre, glaube ich, so eine Anlaufstelle, wo man einfach ist, wo man sich einfach trifft. Und wo man dann auch irgendwie Inklusion hinbekommt. Aber ansonsten finde ich das tatsächlich echt schwierig. Also ich habe genau eine Sache hier gefunden, die er machen könnte. Das wäre ein Kinder-Yoga. Jetzt hat er da leider überhaupt, also das ist so das Letzte, da hat er sogar keinen Bock drauf.
Scheiße, ja. Ja, verstehe ich. Okay. Das heißt, Inklusion fühlt sich gerade nicht so an, als wäre es da, oder?
Eigentlich muss man es alles selber machen. Immer selber Initiativen gründen irgendwie. So entstehen ja auch die meisten Geschichten. Also ich suche noch einen inklusiven Chor für Kinder, meinetwegen auch Kinder und Erwachsene, sowas zum Beispiel. Aber das ist aber auch was Schönes jetzt auf meiner Lesetour. Ich frage dann auf jeder Lesung, was gibt es denn bei euch für coole Begegnungsorte, Initiativen, wie läuft das denn bei euch? Und mein Plan ist dann so ein bisschen was zusammenzustellen.
Ah, ja, cool. Aber so ein Chor finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Ein Freund von mir macht so einen Demenzchor. Irgendwie in Köln. Cool. Ja, oder irgendwo da bei Köln.
Oh ja.
Ey, und die sehen so happy aus, weil ja. gerade...
Die Texte sitzen auch noch, ne?
Die Texte sitzen, also ja, ja, das ist echt abgefahren, wenn die so Lieder singen von, ne, wo die da Kinder waren oder so, dann... Ja. kommt das raus, ne? Also, aber ja. er sagt auch jedes Mal, es gibt immer so ein, zwei Leute, die sagen, wer sind Sie jetzt? Und er ja. so, ich bin der Chorleiter. Das ist auch ein bisschen süß. Ja. Aber ja, solche Sachen müsste es einfach echt öfter geben, ne? Das mhm. ist irgendwie so schade, weil ich, also ich bin ganz ehrlich, wenn meine Kinder zum Beispiel, ja, wenn die jemanden sehen, der sich nicht so verhält, wie sie es gewohnt sind, ja, weil sie halt sich hauptsächlich in Schulen, in so Regelschulen bewegen, mhm. dann sind sie auch erstmal irgendwie überrascht und auch, du merkst richtig, wie das ganze System so verstört ist. Und ich denke mal so, auch als Mama, ja. ey Mann, Kacke, das ist doch scheiße, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass das für euch total normal ist. Aber es ist nun mal nicht normal. Es ist, also was das heißt ist normal, es ist nicht gängig, man sieht es einfach zu wenig.
Das ist aber auch hier bei uns in der Familie natürlich ein großes Thema. Ne? Meine beiden anderen mhm. Kinder, die haben riesen Schwierigkeiten damit, dass hier unterschiedliche Standards gelten. Also, ja. dass ich von ihnen verlange, dass sie gewisse Dinge verstehen und beachten, ja. mhm. Was ich von ihm aber nicht verlangen kann. Das mhm. finden die natürlich auch total doof.
Ja, klar, da so. Gibt es untereinander weiß, wahrscheinlich auch ne? Streitigkeiten. Ja.
Genau, oder die ärgern sich des Todes, dass der nie Hausaufgaben machen muss und so eine fancy mhm. Schule hat irgendwie. Und ich denke mir, irgendwann werdet ihr verstehen, dass ihr aber dafür einen Abschluss und Lebenschancen habt, die ja. er einfach nicht haben wird. Ne?
Mhm. Ja, klar, aber die sind natürlich in ihrer Kinderwelt und denken sich, total wieso muss der jetzt nicht seine Tasche dahin räumen? Wieso muss ja. der nicht abräumen und so? Ja.
So, ganz genau, genau. Ja.
Und wie erklärst du denen das? Gibt es da, sagst du, oder?
Ich finde das, also ich erkläre denen das genauso offen, wie ich das dir erkläre, aber so in meinem Hinterkopf denke ich mir immer, es ist ganz schön schwer, dann auf den Bruder nicht so einen Stempel zu kleben, ja, und erwarte auch bitte nichts von ihm, weil das wollen wir
das
jetzt
auch nicht. Das ist ja auch wieder nicht, ne? richtig, ja, genau.
Genau, ja. genau, ist gar nicht so leicht.
Okay.
Also im Prinzip geht es dann immer darum zu sagen, ja, das geht nicht, aber das geht und darauf bestehen wir dann auch schon, ne?
Okay. Und gibt es manchmal, weil du meintest, es kann sich ja auch ändern, gibt es Sachen, die jetzt zum Beispiel, wo du denkst, ach krass, guck mal, da, das hat sich jetzt gewandelt, das kannst du jetzt und dann hast du wieder andere Sachen, die wieder plötzlich nicht gehen. Das heißt, ihr müsst euch ja auch ständig und immer wieder neu justieren, auch immer, ne?
Mhm. Ja, absolut, absolut. Ja. Also es gibt manchmal ganz erstaunliche Entwicklungssprünge, wo dann auf einmal Fragen über die Welt kommen, wo ich mir denke, boah, wie lange trägst du das schon mit dir rum? Mhm. Auch, also das ist wirklich ganz faszinierend. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo auf einmal irgendwas dazukommt, zum Beispiel gerade Riesenproblem sind Essgeräusche aller Art. Mhm. Aber alleine essen ist doof, geht auch nicht. Kopfhörer ja. drücken am Kopf gehen auch nicht. Und das ist also im Moment, wir essen oft in Etappen im Moment.
Ah, okay.
Das machen aber auch alle mit und das ist auch für alle in Ordnung. Weil das, man wirklich auch sieht, das erzeugt jetzt ganz krassen Stress und das ja. quält dich jetzt richtig. Während wir alle so denken, so, aber ich spotze doch gar nicht.
Ja, ja, klar, aber er hört es total verstärkt.
Ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Und dann auf der anderen Seite geht dann aber auf einmal seinen Namen schreiben und das hängt ja auch oft zusammen, ne? Das kennen wir ja von unseren Kindern. Wenn dann irgendwie ja. so das nächste Level freigeschaltet wird, gibt es aber auch erstmal wieder auf einmal heftige Trotzanfälle und man dachte, man hätte es irgendwie überstanden und
oh,
so.
Ist das ja, bei uns auf jeden halt Fall. Auch. Ja, ja, genau. ja, okay, verstehe. Ja. Boah, ja, diese Trotzanfälle, die auf einmal wieder kommen, wo du denkst, hä? Das hatten wir doch schon. Und dann hallo? Wirklich aus dem Nichts. Entschuldigung, ja. das haben wir doch schon durchgearbeitet, das
richtig.
Kapitel.
Ich habe das abgehakt.
Ich für mich habe das abgehakt, du also auch. Ja, verstehe. Also von dir wird es, ja, aber da, so bleibt dein Leben ja total, also es kann, anything can happen.
Absolutely.
Absolutely.
Es wird nicht langweilig.
Bist du schon wieder bei einem neuen Projekt? Schreibst du schon wieder an was Neuem?
Mhm. Ehrlich? Ja, ja, ja. Also ich komme nicht so richtig zum Schreiben. Das ist mein Problem. Ich muss jetzt tatsächlich, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich so viele Lesungen machen darf, ja. Dass ich gar nicht richtig zum Schreiben komme im Moment. Und bin jetzt tatsächlich auch in der unfassbar glücklichen Situation, mir überlegen zu müssen, ob ich irgendwann mal so komplett Schriftstellerin bin und sonst nichts mehr. Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Das ist ein Riesenwunder für mich. Und das habe ich den super tollen Menschen zu verdanken, die meine Bücher lesen. Ja.
Ja, aber du hast halt einfach auch schöne Bücher geschrieben. Das sind einfach wirklich, das ist wirklich einfach richtig gut.
Da kickt sofort mein Imposter ein.
Ich sehe es schon in deinem Gesicht. Du willst gerade was sagen. Ja, das genau. Ist aber nur, weil, nein, die sind wirklich richtig, richtig schöne. Das ist richtig, richtig zufällig Bücher. Passiert. Nein, das hast du dir hart erarbeitet. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Also ich habe gearbeitet an dem Projekt Pina 3 Jahre lang, aber ich habe ja erstmal ganz lange rumgeeiert und wusste nicht, wo es hingeht und habe rumprobiert. Und das, was da jetzt letztlich gedruckt wurde, würde ich sagen, habe ich geschrieben in einem Dreivierteljahr.
Ja, abgefahren. Ja, aber manchmal muss man wirklich nochmal die alten Sachen loslassen. Habe ich jetzt auch letztens nochmal mit jemandem drüber gesprochen. Ja, gerade wenn man so, na klar, du steckst ja auch in deinem System, ne? Du hast deine 3 Kinder, ihr müsst ja Rechnungen bezahlen, so, ne? Und du absolut. Hast ja, man hat ja auch die ganze Zeit so ein Zahlen-Tetris im Kopf. Okay, absolut. Wir müssen auf jeden Fall das und das müssen wir zahlen, das und das müssen wir vielleicht sparen oder irgendwas abbezahlen oder was weiß ich, so, ne? Und ja, wenn ich dann das weglasse, sagen,
Also so Stichwort Real Talk, ich bin ja Teilzeit-Mutti. Also ich habe ja überhaupt keine wahnsinnigen Möglichkeiten, irgendwie zu Geld zu kommen. Ne? Also für mich war immer klar, ich kann eine sehr begrenzte Anzahl an Stunden festangestellt arbeiten, weil ich ansonsten frei über meine Zeit verfügen muss mit den Kindern in unserer Lebenssituation. Und jetzt diese Schriftstellerei auf einmal ermöglicht mir, eine ganz andere Freiheit als Frau und ganz andere Möglichkeiten als berufstätige Mutter. Ja. Das ist ein Riesengeschenk. Wer hätte gedacht, dass ich mal Geld verdienen kann?
Dass du Autorin einfach bist, so richtig durch und durch. Ja, aber Vera, du bist einfach eine Autorin. Punkt.
Ja, holy shit.
Ist krass, ne? Ist witzig, wie die Außenwirkung ist und wie man selber das dann oft gar nicht schnallt.
Ja, absolut.
Schnall es. Ja. Just do it.
Träume werden wahr, Leute. Träume werden wahr.
Träume werden wahr. Manchmal passiert's. Mhm. Ah, liebe Vera, meine letzte Frage wäre noch, jetzt haben wir ja so viel über Inklusion und über dieses, wie schwierig diese Situation ist. Was macht dir denn aktuell, was macht dir Hoffnung, dass es besser wird? Gibt es sowas, dass du sagst, ja, da bin ich zuversichtlich?
Ich habe das Gefühl, dass pflegende Eltern, die ja eigentlich total immer am Ende ihres Akkus operieren, aber jetzt auch ganz tolle Sachen starten, sich in der Politik einmischen, Gewerkschaften, es gibt jetzt eine Gewerkschaft für Care-Arbeit. Das hat nicht nur mit pflegenden Eltern zu tun, sondern mit allen.
Mit Care-Arbeit.
Care-Arbeit, richtig. Und das macht mir Hoffnung, auf jeden Fall. Mhm. Aber ansonsten sind es gerade relativ düstere Zeiten, denn unser Bundeskanzler redet permanent davon, bei der Eingliederungshilfe zu sparen und bei anderen Leistungen für Menschen mit Behinderung. Und das sind dann oft so sperrige Begriffe, wo sich irgendwie niemand was drunter vorstellen kann. Und die es betrifft, sitzen zu Hause und können schlecht auf die Straße gehen. Also, ja, ich habe dennoch oder mehr denn je die Hoffnung, dass wir Menschen nicht vergessen, dass sich die Stärke einer Gesellschaft daran bemisst, wie wir mit unseren Schwächsten umgehen und dass wir da schon so ein paar Mindeststandards aufrechterhalten.
Voll. Okay, vielen Dank. Ist das eigentlich, ich habe das auch gehört von dem Gesetz und habe das ein paar Mal gelesen und ich habe es aber ehrlich gesagt auch wieder vergessen. Wie genau sieht das aus?
Also es gibt ein Paper, das vom Paritätischen durchgestochen wurde, wonach die Bundesregierung überlegt, an Leistungen zu sparen. Und dazu gehören Leistungen der Eingliederungshilfe. Was ist das? Das ist zum Beispiel die 1:1-Betreuung, die mit in die Schule geht, damit ein Kind mit einer Behinderung überhaupt eine Schule besuchen kann. Das kann eine Regelschule oder eine Förderschule sein. Mhm. Also in der Klasse meines Sohnes zum Beispiel sind Kinder, die nicht sich selbstständig aufrechthalten können oder aber eben auch autistische Kinder mit Weglauftendenzen, die gerne einfach mal den Raum verlassen, wenn es ihnen zu viel wird, dann muss da jemand sein, der hinterhergeht, der mitgeht.
Na klar.
Das sind also ganz unterschiedliche Bedürfnisse und daran soll zum Beispiel gespart werden. Und dann kommst du in die Situation, dass eine Familie mit einem schwerst mehrfach behinderten Kind allen Ernstes erstmal die E-Kraft abgelehnt, dass die abgelehnt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dieses Kind, das auch schulpflichtig ist im Übrigen, dieses Kind sitzt den ganzen Tag zu Hause und mit ihm auch Mutter oder Vater. Und das ist so für jedes andere, also in jeder anderen Situation würde man sagen, also das können wir doch nicht machen, wir können doch dem Kind nicht verbieten, am Leben teilzunehmen. Da würde doch jeder mit gesundem Menschenverstand sagen, das geht nicht.
Natürlich.
Aber Eingliederungshilfe kürzen bedeutet genau das. Eingliederungshilfe ist aber auch Therapien, Frühförderstelle ist Eingliederungshilfe. Mhm. Also wenn ein Kind sich nicht so entwickelt, wie erwartet wird, dann muss mal nachgeguckt werden, was ist da los.
Ja.
Eingliederungshilfe ist aber auch Begleitung zur Arbeit, damit ein Mensch mit Behinderung überhaupt eine Arbeit, zur Arbeitsstelle gehen kann. Das kann sein, es begleitet mich jemand auf dem Weg dorthin, weil ich das alleine nicht schaffe. Oder es sitzt auch jemand neben mir, damit ich meine Arbeit ausüben kann. Begleitet mich dorthin. Es ist Wohnen, selbstbestimmtes Wohnen in einer Wohngruppe.
Aber wie kommt man das auf solche Ideen? Das ist doch Quatsch.
Ja, ich weiß es nicht. Es geht um Arbeiten, um Leben, also Wohnen, um Schule. Das sind doch alles Sachen. Müssen wir da ernsthaft drüber diskutieren, dass jeder Mensch das haben muss in seinem Leben? Dass es zum Menschenwürde dazugehört?
Also ich dachte eigentlich nicht.
Oh, Alter, ey. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber es ist halt das komplizierte Wort Eingliederungshilfe. Und wenn man sagt, ja, also da explodieren die Kosten, dann muss da halt dran gespart werden. Und wenn niemand weiß, was sich eigentlich dahinter verbirgt, dann wird auch niemand sagen, nee, das können wir nicht machen.
Also sowas müsste man doch eigentlich machen. Also sowas müsste man doch eigentlich mal sichtbar machen, ne? Weil das ist ja auch wieder so ein Nischenkram, von dem man nichts mitbekommt, was aber so gesamtgesellschaftlich eigentlich ist. Wir gehören da alle dazu und es wird aber so im Geheimen einfach so abgefackelt. Und geht wahrscheinlich nur in Sendungen um 23.15 Uhr im Dialog. Es wäre doch mal gut, sowas wirklich auf die große Plattform zu packen. Also ich meine, man hat es ja mitgekriegt, absolut, alle haben es mitgekriegt, aber was ist es genau? Ja. Weißt du das?
Genau, ganz genau. Und das ist auch so eine absurde Logik, ne, zu sagen, so, also wenn man jetzt sagen würde, die Zahl der Masernfälle ist so stark gestiegen, dass die Behandlungskosten so teuer sind, also wir kürzen jetzt die Behandlungskosten. Da würden die alle sagen, ja, das kannst du ja nicht machen, weil das Problem ist ja, die Situation ist ja trotzdem da. Ne?
Ja.
Ja. Es ist so absurd in diesem Paralleluniversum.
Ja, das ist wirklich... Mhm. Was können wir tun? Was kann ich jetzt machen als Mensch? Gib mir mal einen Tipp. Darüber reden, informieren.
Genau, informier dich, triff dich mit vielen Menschen in vielen verschiedenen Lebenssituationen.
Ja.
Hör dir ihre Geschichten an, sei neugierig. Ja. Wenn dir irgendwas auffällt, wo du sagst, oh, das habe ich noch nicht gesehen oder irgendwas ist an ihm interessant, sprich mit ihm oder ihr darüber. Es gibt so selten die Gelegenheit, mal offen miteinander zu sprechen. Ich würde mir so wünschen, wenn mein großer Sohn auf der Wackelbrücke steht und den Spaß seines Lebens hat und jemand findet das irgendwie total komisch, weil der eigentlich zu alt dafür ist, würde ich mich total freuen, wenn mal jemand einfach zu mir käme und sagen würde, oh, der hat aber Spaß. Mhm. Und man einfach mal locker miteinander ins Gespräch kommt. Ne? Mhm. Das wäre total schön.
Ja, ich glaube, diese Lockerheit ist es, ne? Mit Humor und irgendwie wertfrei erstmal einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, ganz genau.
Oh, der hat aber Spaß.
Ganz genau. Das
kann ich mir richtig vorstellen. Ja, dann ist man direkt irgendwie auf Augenhöhe und hat einfach, und dann kannst du ja einfach erklären, was los ist. Easy. Oder musst du auch nicht.
Ganz genau.
Sagen, ja, der liebt das da auf der Brücke. Fertig.
Genau, ganz genau. Ja. Aber ich weiß ja selber, wie schwer das ist. Also ich habe ja auch immer Angst, irgendwem auf den Schlips zu treten und was Falsches zu sagen. Und das ist
aber auch ein bisschen Übungsfrage.
Ja,
danke.
So.
Warte, was sagt man nochmal, wenn man das Gleiche sagt? Cola, Chips Cola sagt man bei uns, glaube ich. Kennst du das?
Ja, okay.
Chips Cola. Das darfst du dir was wünschen. Aber das darfst du nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Liebe Vera, vielen, vielen Dank. Ich habe voll viel gelernt heute. Von dir natürlich, über dich und über deine Geschichte, über das Buch, wie du da hingefunden hast und auch vielen Dank über die Aufklärung. Also ich habe mich wirklich, ich war echt ein bisschen aufgeregt, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung davon habe. Und ich glaube, es gibt aber viele, die, genau wie du sagst, die sich halt nicht trauen zu fragen. Und das ist ja auch verständlich, ne? Aber man fühlt sich sofort so dumm oder man hat auch sofort das Gefühl, ich sage jetzt was Falsches. Alles, was ich sage, ist falsch.
Nein, raus damit. Empathie, Offenheit, das ist doch nie falsch. Das kann doch gar nicht falsch sein.
Mhm.
Nein, ich habe das Gespräch total genossen. Es war super schön und es ist viel zu schnell vorbeigegangen.
Schön, dann kommst du einfach bei deinem nächsten Buch, wenn du nämlich deinen Teilzeitjob abgesagt hast. Muss ja dein Chef noch nicht wissen oder deine Chefin. Ja. Und dann kommst du mit deinem neuen Buch Vollzeit und dann kommst du mal nach Hamburg ins Studio.
Oh ja. Oh,
weißt das du, das wird toll. Dann nämlich vom Verlag bezahlt.
So. Meinst du? Okay.
Ah, okay, ist auf Pressereise.
Wendy, das hast du gehört, oder?
Oh, vielen, vielen Dank. Okay. Ey. Und nochmal an alle, lest das Buch oder hört es euch an. Pina fällt aus. Wirklich richtig, richtig schönes Buch. Und vielen Dank, Lira Zischke. Mach's gut.
Danke, Nora. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns, mit Vera und mir und hört nächste Woche wieder rein. Abonniert gern den Podcast, damit ihr bloß keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns natürlich bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.